Warum freut ihr euch, wenn ihr Kinder seht?
Die sind so herzlich und lachen zurück.
Ja.
In denen ist nichts Böses.
Ja. Noch was?
Das beginnende Leben.
Ja. Genau. Noch was?
Die Filme mit den Lappen.
Ja.
Die Ausstrahlung der einzelnen Kinder.
Ja.
Die sind auch so, dass wenn sie hochkommen, passiert.
Ja. Genau.
Wir nehmen alles nicht so ernst wie wir.
Ja. Ja. Ich möchte heute über diese Stelle sprechen, wir heißen Kinder Gottes und sind es, aus dem ersten Johannesbrief. Und will vorneweg schicken, zwei Momentaufnahmen mit Kindern, die ich selber jetzt erlebt habe in den letzten zwei Wochen oder schon länger. Ich war in der Stadt, es war nach einem Feiertag und es war ziemlich viel los. Vor mir lief eine Mutter mit einem Buggy und das Kind war lautstark am Rufen, Keks, Keks. Keks! Die Mutter reagierte nicht. Das Kind wurde immer lauter und fordernder. Ich ging dann zügig vorbei und hörte das aggressive Schreien des Kindes noch, als ich schon ganz weit weg war durch die Fußgängerzone hallen. Immer Keks! Keks! Die zweite Momentaufnahme. Ein Mann, offensichtlich der Vater, rief seinen Sohn, der war vielleicht so ungefähr so 4, er wollte weitergehen, das war auch in der Stadt. Der Sohn kam aber nicht, er hatte was Besseres anzuschauen. Und dann ging der Vater doch zu ihm hin, fasste ihn an sein Ohr und zog ihn hinter sich her. Und eine junge Frau sagte dann hinter mir, zum Glück bin ich schon erwachsen. Ich möchte einfach beten. Ja, Herr, du hast uns alle geschaffen, dass wir einmal Kinder waren und erwachsen geworden sind. Und du bist für uns immer noch der Vater. Und vielleicht für viele von uns der liebe Papa. Ich möchte dich bitten, dass du heute einfach uns segnest und uns diesen Gedanken, dass du unser Vater, unser Papa bist, neu in uns lebendig machst. Amen. Ja, jemand sagte mal, als Christen leben wir nicht nur in den drei Dimensionen von Raum, vom Raum, der Raum hat ja drei Dimensionen, und auch nicht nur in der vierten Dimension der Zeit, sondern wir leben auch in der fünften Dimension. Und das ist die Offenheit für die Gegenwart Gottes. Tun nicht alle Menschen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Und in dem ersten Johannesbrief, im Vers Kapitel 3, Vers 1 lesen wir dann, seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Dieser erste Teil dieses Textes leitet bei uns in den Kirchen sehr oft das Vaterunser ein. Wir sind Kinder Gottes und deswegen beten wir, ne? Vaterunser. Ist uns vertraut, kenne ich schon von Kindesbeinen an. Aber was bedeutet das eigentlich, Kind Gottes zu sein? Will nicht jeder auch mal erwachsen werden? Und darüber möchte ich heute sprechen. Der erste Punkt. Wir sind Kinder Gottes. Was ist denn mit diesem Wir oder wer ist mit diesem Wir gemeint? Der Verfasser des Johannesbriefs schreibt an die neu entstandenen Christengemeinden. Und er schreibt, seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Und dieses Privileg versteht er exklusiv, sozusagen als Abgrenzung vom Rest der Welt. Er schreibt nämlich weiter, als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Geschrieben ist der Brief gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Der neue Glaube wurde von allen Seiten angegriffen, von der römischen Obrigkeit, von den jüdischen Gemeinden, aber auch von innen durch einseitige Extreme, durch Irrlehren. Dadurch war es wichtig, sich abzugrenzen. Wir heute dagegen haben gerade die religiösen Abgrenzungen in unseren Köpfen überwunden. Wenn Gott der Schöpfer von allem ist, dann steht alles in Beziehung zu ihm. Dann geht die Gotteskindschaft weit über die Religionszugehörigkeit hinaus. Die erste Frage, da könnt ihr auch gerne antworten. Wie dachten deine Eltern oder auch deine Großeltern über andere Konfessionen, über andere Religionen? Und wie ist deine Meinung heute?
Da kann ich was zu sagen.
Ja.
Mein Großvater war reformierter Pastor und wenn er über katholischen Glauben redete, dann sagte er nur Rom. So, sagt eigentlich alles, ne? Und für mich ist das heute, ich bin so froh, dass ich katholische Menschen kenne und hier sind ja auch einige und ich wüsste gar nicht, wie das anders gehen sollte.
Also ich kenne es auch ähnlich, bei uns im Dorf gab es ganz wenige Katholiken, ich bin ja auch evangelisch und meine Mutter hat, also auch in meiner Schulklasse waren zwei katholische Kinder und meine Mutter hat mich immer vor denen gewarnt.
Oh ja.
Ich bin auch evangelisch aufgewachsen, meine Mutter war Baptistin und sie hat mir damals schon gesagt, in der Nürnberger Heide waren Katholiken ja auch eine Diaspora, das kamen nur wenige, aber sie hat mir immer erzählt, die katholischen Patienten, die werden alle von ihrem Pfarrer besucht, der kümmert sich um und der glaubt wirklich. Ich habe da schon die Brücke.
Ja. Schön. Also nicht nur Abgrenzung. Auch Lob. Ja, schön.
Bei uns im Ort, das war eine Kleinstadt, so vielleicht mit Nordrhein vergleichbar, gab es eine evangelische, eine baptistische Gemeinde und die katholische. Und es musste eine Stimmung sein, also ich bin katholisch, eine Stimmung im Ort gewesen sein, dass die Baptisten etwas anderes sind. Und einmal wurde in ihrer Kirche auf irgendwelche Weise Scheibe im Fenster so angeschlagen. Das war so ein bisschen. Jugendliche irgendwas loszumachen. Und mein Vater hat dann gesagt, es ist Gottes Haus, es sind Christen. Er hat mehr so sein Mitgefühl vermittelt. Sonst war es nicht so groß im Gespräch, so, was man von den anderen Konfessionen erhält. Zweimal war ich bei der evangelischen Beerdigung, weil es Unbekannte waren und es war üblich, es waren viele Menschen zu den Beerdigungen gegangen, die Nachbarn und das Bekannte auch, sodass ich die Feindschaft in der Familie nicht wahrgenommen habe, aber es war schon nicht ohne Ursache, dass mein Vater das sehr ausdrücklich formuliert hat. So. Ja.
Ja, schön, dass ihr damals auch beides schon erlebt habt. Super. Mein zweiter Punkt. Wenn wir Kinder Gottes sind, betrachtet uns Gott dann als unmündig? Wer Kinder hat, weiß, es gibt keine krisenfestere Liebe. Die Liebe zwischen Erwachsenen, die kann vergehen. Aber egal, was Kinder anstellen, die Liebe zu ihnen vergeht nie. Sie kann vielleicht überlagert werden von Enttäuschung, auch vielleicht von Extremismus, von Fanatismus. Aber sie wird in dem Vater, in der Mutter irgendwo immer verankert sein. So ähnlich wird uns Gott in der Bibel geschildert. Egal, was wir anstellen, seine Liebe vergeht nie. In Jesaja 49 spricht Gott über das zerstörte Jerusalem. Und er sagt, kann denn eine Mutter ihr Neugeborenes vergessen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Wer Kinder hat, weiß, dass es leicht ist, ein Baby zu lieben. Süß, unschuldig, in allem abhängig von seinen Eltern. Da ist vielleicht das Problem eher so die fehlende Nachtruhe. Aber wenn die Kinder älter werden, wenn sie Wege gehen, die Eltern für falsch halten, dann kann das sehr, sehr schmerzhaft sein. Und trotzdem ist es gut, dass aus Kleinen Große werden. Die Heranwachsenden hinterfragen vieles und so baut sich ein erwachsenes Verhältnis zu den Eltern auf. Und ich vermute, das wird auch Gott gefallen, dass wir ihn nicht, gerade nicht wie unmündige Kleinkinder lieben, sondern als Erwachsene eigenverantwortlich glauben, leben und handeln. Und der Paulus, der beschreibt das ganz schön im 1. Korintherbrief. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Jetzt bin ich ein Mann und habe das kindliche Wesen abgelegt. Aber dennoch bleiben wir lebenslang im Besitz dieses Geschenks der Kindschaft von Gott. Das ist keine Sklaverei, sondern das ist die Freiheit der Kinder Gottes. So sind wir auch Erben Gottes, hineingenommen in seine Herrlichkeit. Und die hat Ewigkeitswert. Meine nächste Frage. Worin drückt sich dein Glaube als erwachsene Person aus? Was würdest du sagen?
Vertrauen, dass ich von Gott immer gesehen, gehalten und beschützt werde, einmal im Vertrauen und im Alltag, dass ich versuche, so zu leben, wie Gott es vielleicht, nicht vielleicht, sondern von mir erwartet. Mhm. Also im Miteinander mit anderen Menschen. Mhm. Das konnte ich früher nicht, dass ich da jetzt auch zustehen kann.
Mhm. Ja. Und der Erwachsenenglaube drückt sich auch dann aus, also für mich, dass ich eine Beziehung von der Beziehung, dass das haben. So definiere ich auch die Kindschaft. Ja. Sonst bin ich ein Geschöpf. Also alle sind Geschöpfe Gottes, aber nicht alle sind Kinder Gottes. Das würde ich jetzt nicht sagen. Und wenn ich eine Beziehung habe, dann kommuniziere ich ja auch und versuche dann Zeit zu verbringen und versuche mir ja hier auch im Gegenwart Gottes zu treten und auch zu hören halt und eben nicht nur zu empfangen, sondern auch was zu geben, zu dienen auch und eben auch dran zu bleiben, auch wenn ich nicht gleich eine Antwort bekomme, wenn ich mich beleidigt abzuwenden, wenn der Erfolg nicht so gleich kommt, sondern eben auch mit ihm durch das dunkle Tal zu gehen.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich diese bewusste Beschäftigung, bewusste Hinwendung zu Gott ist sein Initiativ und nicht reaktiv. Um auch ja, vielleicht in bestimmte Dinge hinzuhalten, der Heilige Geist da wirken würde. Also, ich habe jetzt überlegt, was tue ich als Erwachsener, was Leute, die Kinder nicht tun. Mhm. Und da muss es kommen, also das, das Vertrauen zum Vater, das haben auch Kinder, das haben die ja viel mehr als Erwachsene. Ne? Ja. Wenn man da Geschichten hört, wo Kinder den Eltern sagen, Mensch, Papa, Mama, zweifelt doch nicht hier, Gott macht das, ne? Mhm. Jesus macht das. Ne? Mhm. Und der kindliche Glaube ist eben, obwohl dann auch kann man auch das einfach noch frisch und unverbraucht und unverdorben und sowas, ne? Als Erwachsener haben wir
unenttäuscht. Ja. Unenttäuscht.
Unenttäuscht, ja. Als Erwachsener haben wir so einige Schläge abgekriegt. Ja. Ne? Und insofern, ja, ich glaube, das ist das, was du auch gesagt hast. Ne? Bewusste Hinwenden, ja. Studieren vom Wort oder eben ja. Bewusst sich Zeit nehmen, um einfach zu hören. Ja. Das ist, glaube ich, das Neueste. Ja.
Das ist für mich leicht beschleunigt. Am Anfang wusste ich überhaupt nicht, in welche Richtung ich denken soll. Und jetzt nach dem Überlegen, dass ich Wege unterscheiden kann, welche Wege sind richtig, um den Kontakt zu Gott zu verlieren, und welche Wege sind so, dass ich davon ausgehen kann, dass ich in dem Kontakt bleibe.
Mhm.
Ja, schön. Mir fällt noch so ein Psalmwort ein, und zwar es ist ein ganz kurzer Psalm, ich glaube 131, da sagt der Psalmbeter, also ich befasse mich nicht mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind, sondern ich ließ meine Seele ruhig und still werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Und dann kommt, hoffe Israel auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Also das fand ich auch ganz bedeutsamen Aspekt, also dass doch etwas Kindliches irgendwo auch bleibt, also da ist.
Ja, danke schön. Der dritte Punkt, wenn wir erwachsen und selbstverantwortlich sind, wofür brauchen wir dann Gott? Ihr habt schon vieles jetzt genannt, aber es ist ja so, wenn wir so in unsere Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder Arbeitskollegen gucken, inzwischen die Mehrheit der Bevölkerung gibt klar zu erkennen, dass sie Gott gar nicht braucht. Aber ich weiß, dass ich absolut seine Gegenwart und Nähe brauche. Da ist das eine, dass ich weiß, dass seine Liebe immer da ist, mich immer auffängt, und das gibt mir einfach Sicherheit und Geborgenheit, und die brauche ich als Erwachsener genauso wie ein Kind sie auch braucht. Vielleicht brauche ich ihn auch manchmal so als so einen kleinen Piekser. Paulus spricht vom Stachel im Fleisch. Wenn ich es mir vielleicht in meinem Leben allzu gemütlich eingerichtet habe, nur mich und meine heile Welt sehe und das Elend anderer Menschen unseres Globus ausblende. Und sicherlich, das hattest du ja auch gesagt, brauche ich ihn als moralischen Kompass, der mich erinnert an die Werte in den 10 Geboten. Und, Waltraud, du sagtest das, ich brauche ihn vor allem als Gegenüber, als den, den ich immer und zu jeder Zeit ansprechen kann. Und er spricht zu mir in den Worten der Bibel: Wenn du mir dein Leben anvertraust, wirst du Leben im Überfluss haben. Johannes 10, Vers 10. Ja, ich lerne, harte Zeiten durchzustehen. Und mit Helmuts Erkrankung, das ist wirklich so eine harte Zeit, mit der Erkrankung von Johannes noch dazu. Ich lerne, diese harten Zeiten durchzustehen, und ich merke, wie sie einfach mein Bewusstsein für Gottes Gegenwart schärfen. Und auch Aufgaben, die ich sonst nicht so gerne mache, die werden jetzt für mich zu Gelegenheiten, Gottes Nähe zu genießen, indem ich ihn einfach einlade. Rainer Rust hat das so schön gesagt auf dem letzten Seminar, das er hier in der FWG moderiert hat. Wenn er nachts aufwacht, weil er Schmerzen hat, und er wacht immer auf, sagt er, ich weiß ja, Jesus Christus lebt in mir. Und wenn ich dann aufwache und ich habe Schmerzen, dann sage ich, Herr, wir haben Schmerzen. Und dann wird das schon für mich gleich viel leichter, sagt er dazu. Ja, Das stimmt. Wenn ich mich schwach und elend fühle, dann spricht er mir zu, dass er in mir stark ist. Und ich kann mich immer wieder entspannen, wenn ich mir vergegenwärtige, dass der, der mein Leben in seiner Hand hält, absolut vertrauenswürdig ist. Welcher Mensch ist das sonst? Wer kann das sonst von sich beanspruchen? Und er wird mir alles geben, was ich brauche. In Philipper 4, Vers 19 lesen wir, aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Ja, und die Bibel lehrt uns, dass Glaube Kopf und auch Herz braucht. Auf der einen Seite das Beurteilen und Prüfen, das tun Kinder noch weniger, das müssen sie erst lernen, eben wie erwachsene Menschen. Auf der anderen Seite das sich treffen lassen, diesen emotionalen, geistlichen Moment, das tiefe Berührtwerden, die unmittelbare Erfahrung, das brauche ich einfach lebensnotwendig. Kerstin Wendel hat ein Buch geschrieben, das hat den Titel Weniger, was brauchen wir, um mehr Leben zu haben? Und sie nennt da diesen Begriff der Herzenserfahrung. Und ein Beispiel aus der Apostelgeschichte. Als die Menge von Petrus hörte, traf es sie ins Herz. Und sie fragten die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Wie komme ich jetzt zu so einer Herzenserfahrung? Judith hat uns das neulich nahegebracht mit dem Herzstein, mit dem Foto, das sie mitgebracht hat von der Ostsee. Ich denke, es ist ganz einfach. Wir brauchen Gott einfach nur die Möglichkeit geben, uns zu begegnen. Das heißt, wir brauchen ihm nur die Zeit geben, ihn willkommen heißen. Komm du Herr, ich will einfach deine Gegenwart erleben. Ja, und dann wird er früher oder später uns solche Herzenserfahrung schenken. Wenn wir einfach dranbleiben, wenn wir Geduld haben, wenn es auch nicht gleich beim ersten Mal klappt. Aber er ist ein Gott, der von Herz zu Herz mit uns sprechen und leben möchte. Also nimm dir Zeit und heiße ihn willkommen. Ich mache mir gerne so eine Liste von Dingen, die ich erledigen will. Ich denke, wenn ich alle Punkte abgehakt habe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann kann ich mich entspannen und Frieden finden. Aber dummerweise kommen immer neue Punkte dazu. Und anstatt jetzt permanent meine Liste im Auge zu haben, setze ich jetzt öfter einen Stopp und richte meine Aufmerksamkeit auf Jesus. Da finde ich Entspannung und Frieden. Und außerdem hilft er mir zu unterscheiden, was wichtig ist und was auch gerne später erledigt werden kann. Zeit mit Gott, mit Jesus zu verbringen, das ist wichtig, das ist wesentlich, damit es mir gut geht. Und deshalb ist diese Zeit kein Luxus. Sie ist eine Notwendigkeit, absolut. Wir machen so viele Dinge, damit wir gesundheitlich besser drauf sind. Das ist ein wichtiges Element. Ich fand bei Kerstin Wendel einen Begriff richtig super. Sie hat nämlich da den Begriff genannt Boxenstopp. Diesen Begriff gibt es bei den Autorennen. Wenn nämlich, da geht es ja nur um Zeit, und wenn jetzt ein Auto irgendwie beschädigt ist, dann kriegt das einen Boxenstopp. Das heißt, es kommt an einen Ort, wo ganz viele Monteure und Fachleute sind und in kürzester Zeit dieses Vehikel wieder mobilisieren und in Gang bringen. Und ich denke, das ist ein gutes Bild für das, was wir auch in unserem geistlichen Leben machen können. Eine Krise ist gut geeignet dazu, dass ich einfach mal einen Boxenstopp mache und meinen christlichen Lebensstil überdenke. Ich darf fragen, was brauche ich denn jetzt wirklich? Also jeden Tag 30 Minuten beten, jeden Tag in den Gottesdienst gehen, jeden Tag, ich weiß nicht was, Loblieder singen, jeden Tag dies. Einfach mal fragen, was brauche ich davon wirklich, um als Christ und Christin wachsen zu können? Möchte ich vielleicht etwas davon abschaffen? Möchte ich etwas erneuern? Möchte ich etwas ersetzen? Und noch eine Möglichkeit zum Schluss. Was mir sehr, sehr wichtig geworden ist so in den letzten Wochen, mein persönliches Lobgebet formulieren, meinen persönlichen Lobespsalm. In Psalm 103 betet David: Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Alles. Also auch das Schwächste in mir kann seinen Namen preisen. Und so bete ich: Du mein Darm, lobe den Herrn. Er hat dich wunderbar geschaffen. Du mein Magen, lobe den Herrn. Er hat dich wunderbar geschaffen. Ihr meine Bronchien, meine Lunge, lobet den Herrn. Er hat euch wunderbar geschaffen. Und das bringt mir eine ganz neue Art von Frieden und Vertrauen. So, noch kurz zum Zusammenfassen, was ich jetzt gesagt habe. Gott als liebender Vater und als liebende Mutter wird dir begegnen, wenn du immer wieder ihn als vollkommen vertrauenswürdig siehst. Du darfst prüfen und beurteilen und du darfst immer wieder bitten um diese Herzenserfahrung, dass er dir begegnet von Herz zu Herz. Vielleicht ist auch hin und wieder so ein Boxenstopp dran und vielleicht probierst du einfach mal dieses ein persönlich formulierten Lobespsalm, in dem du deine Schwächen in deinem Körper ihm hinhältst. Ich möchte schließen mit dem Anfang von Psalm 89. Herr, von deiner Gnade will ich singen ohne Ende. Allen kommenden Generationen will ich erzählen, wie treu du bist. Ich weiß, deine Gnade gilt für alle Zeiten und deine Treue, solange der Himmel besteht.